Glaubst du daran etwa, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat? Und wenn du ein Ja sagst, ja, dann wird er richtig einfach über dich zu lachen, ne? Und sagen, genau das habe ich mir doch gedacht, es gibt noch so ein paar dumme Leute. Das Zweite, was er dich fragen wird, ist, bist du gegen Homosexualität? Und wenn du sagst, ja, da bin ich dagegen, dann sagt er, ah, solch einer, der andere diskriminiert und fertig macht. Und dann ist das Interview zu Ende. Also so ungefähr läuft das, weil das ist so ungefähr das Einzige, was die meisten der deutschen Journalisten über evangelikale Christen wissen. Denn die meisten der deutschen Journalisten, etwa 90%, sind Atheisten, säkular ausgerichtete Menschen, die mit Glauben und Kirche nicht das Geringste anfangen können. Da ist ein riesiges Ärgernis. Gerade vor Weihnachten hat der Spiegel eine Statistik herausgebracht, die ist in Amerika angefertigt worden. Die große Überschrift über dem Artikel war, evangelikale Christen gegen die Wissenschaft. Und dann wurde gezeigt, dass die evangelikalen Christen doch die dümmsten von allen sind, dass die nämlich die Wissenschaft verachten. Und dann wurde der einzige Punkt, dann als ich die Studie genau durchgelesen habe, der einzige Punkt, der gefragt worden ist, wie viele Menschen in Amerika glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und da waren die meisten evangelikalen Christen, haben gesagt, ja, wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und deshalb wurde gesagt, Christen, evangelikale Christen sind gegen die Wissenschaft. Da wurde nicht erwähnt, wie viele evangelikale Christen akademische Titel tragen. Oder wie viele technische, fortschrittliche Geräte benutzen. Oder wie viele die Erkenntnisse der Mikrobiologie in Anspruch nehmen oder so. Das ist alles uninteressant. Das war nicht Maßstab dafür, ob jemand offen ist für Wissenschaft oder nicht. So alleine diese Frage, hat Gott die Welt geschaffen oder ist die Welt das Ergebnis einer zufälligen, ungelenken Evolution? Das ist das, was einander gegenübergestellt wird. Und ich möchte euch jetzt das erste Kapitel der Bibel vorlesen, denn da steht es genau drin, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wir wollen uns das etwas anschauen. Ein paar Aspekte möchte ich herausgreifen und euch heute Morgen etwas näher bringen. Manche vielleicht, die ihr kennt, andere, die neu dabei sind. Und ich hoffe, dass das mit dazu beiträgt, dass ihr hinterher mit umso mehr Überzeugung sagen könnt, ja, das, was da steht, das hat wirklich Hand und Fuß, das ist logisch. Und auch wenn dir jemand hinterher vorwirft, du bist gegen die Wissenschaft, lass das an dir abperlen, sagen, nee, ich brauche gar nicht gegen die Wissenschaft zu sein. Ich kann die Wissenschaft nutzen und die Wissenschaft ist super, aber das heißt noch lange nicht, dass deshalb Gott die Welt nicht geschaffen hat. Ich lese euch vor aus dem ersten Buch Mose, oder wie es auch genannt wird, Genesis, Kapitel 1 und die ersten Verse von Kapitel 2, denn das ist ja die biblische Schöpfungsgeschichte. Also, 1. Mose 1 ab Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächse, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringe nach seiner Art und in denen ihr Same ist. Das geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen in ihrem Samen nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre. Und das Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchteten. Und es geschah so. Und Gott machte 2 große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchteten und den Tag und die Nacht beherrschten und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen und es soll Vögel daherfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm, Tiere ihrer Art, nach ihrer Art. Das geschah so und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf dem ganzen Erdboden wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber alle Tiere der Erde und allen Vögel des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jenes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Das geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es war Abend, das wurde Morgen, der sechste Tag. So wurde der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es gemacht hatte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Soweit. Alles von dem, was hier drin steht, werden wir heute Morgen gar nicht erklären können. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, und zwar insbesondere Punkte, die zum Nachdenken anregen oder über die man auch in Diskussion kommen kann, wenn man entweder in der Schule, im Studium oder sonst wie mit Menschen ins Gespräch kommt, die diese Geschichte nicht kennen oder die sie ablehnen. Also erst einmal beginnt das hier ganz ähnlich wie in Johannes 1, Vers 1. Auch da, am Anfang war das Wort war bei Gott, lesen wir da. Hier lesen wir, im Anfang der Welt schuf Gott Himmel und Erde. Also im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Also, was wir uns vorstellen müssen und wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, ist, was ist, wenn nichts da ist? Weil wir können uns einen leeren Raum vorstellen oder eben einen dunklen Raum vorstellen. Wir können uns einen gähnenden Abgrund vorstellen, wenn wir irgendwo auf einem hohen Berg sind. Aber das ist ja alles nicht nichts. Sondern da sind Berge rechts und links, da ist Luft, Sauerstoff und so weiter, Stickstoff, Kohlendioxid und all so etwas, was damit drin ist. Das ist hier nicht nichts. Wir können uns nichts schlechtweg gar nicht vorstellen. Aber bevor diese Welt, in der wir heute leben, das ganze Universum, was wir kennen, entstanden ist, war da am Anfang nichts, ja, außer Gott. Der Gott war von Anfang an da. Wenn ich das mal vergleiche mit den modernen Bildern der Kosmologie, also das heißt, wie die Kosmologie entstanden ist, da sagen ja viele Astronomen, das gab eine Art Urknall. Das bedeutet aber, wenn dieses Modell stimmt, dann war auch der größte Teil von dem, was wir heute sehen, ehemals nichts. Also die Urknalltheorie stimmt ja in vielerlei Hinsicht mit diesem biblischen Schöpfungsbericht überein. Denn da wird gesagt, dass ganz am Anfang war alles ganz komprimierte Energie. Also nicht so Materie, wie wir das hier haben. Also alles, was wir hier sehen, da meinen wir, das seien doch feste Gegenstände. Nein, da wird gesagt, das wird so weit komprimiert, dass vielleicht dieser Tisch, den ich hier sehe, ist nur noch ein Tausendstel oder ein Millionenstel. So weit wird er zusammengedrückt und dann ist es irgendwann reine Energie. So sagen uns Physiker heute ja auch, dass der Kern alles von dem, was ist, also von uns als menschlichen Körper, von irgendwelchen Häusern, Autos, Gegenständen, Bergen, selbst von einem ganzen Planeten wie der Erde oder einem ganzen Universum, letztendlich ist das alles, so sagen uns Physiker, nichts anderes als Energie in verschiedenen Formen. Das ist eine Erkenntnis, die haben die Menschen erst seit dem 20. Jahrhundert, seitdem man nämlich, seitdem Albert Einstein seine ganz bekannte und überall weit verbreitete Formel über die Umwandlung von Masse in Energie, also das heißt von Materie in Energie, formuliert hat. Angewandt hat man das insbesondere bei der Atomspaltung. Also wenn man dann ein Atom spaltet, da geht ein kleines bisschen Materie verloren und immens viel Energie wird freigesetzt, wie wir das bei einer Atombombe kennen oder bei einem Atomkraftwerk. Und jetzt müssen wir sehen, jedes der Atome, die wir hier um uns herum haben, die in unserem Körper sind, sind eigentlich nichts anderes als konzentrierte Energie. Und woher kommt diese Energie? Die Bibel sagt uns, die kommt eben aus Gott heraus. Und überall da, wo die sich ausdehnt, da entsteht das, was wir heute um uns herum sehen. Habt ihr schon mal über die Frage nachgedacht, was kommt eigentlich nach dem Universum? Wenn ihr mal etwas lest über, über das Universum, dann könnt ihr beispielsweise lesen, dass das Universum sich mit großer Geschwindigkeit ausdehnt. Jetzt wäre meine Frage ja, wohin dehnt es sich denn aus? Also was ist denn jenseits des Universums? Stellen wir uns also irgendwie eine Blase vor, wie ein Luftballon, die immer weitergeht. Ja, was ist denn jetzt außerhalb des Luftballons? Was ist da? Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, das Universum. Nein, vollkommen falsch. Das Universum ist ja das, was in dem Ballon ist, was sich ausdehnt. Was ist außerhalb? Kein Mensch weiß das. Da ist das Nichts. Das heißt, das meiste, was ist, ist Nichts. Nur in dem Nichts gibt es ein kleines bisschen Universum. Und dieses kleine bisschen Universum sind Tausende von Lichtjahren, Entfernungen, die wir nicht mal ansatzweise verstehen und uns vorstellen können. Und all das hat Gott mit einem Mal allein durch seinen Willen und sein Wort in Entstehung gerufen. Was ist ein Wort? Nun, ein Wort ist ja eigentlich Information und Energie, also rein physikalisch. Energie ist es, denn dadurch, dass wir reden, da schwingen irgendwelche Stimmbänder, zumindest jetzt bei uns als Menschen oder per Lautsprecher oder sonst irgendetwas. Das heißt, Stimme und Laut sind immer Energien, da schwingt irgendwas, es gibt irgendwelche Wellen, das ist Energie. Aber es ist nicht irgendwelche Energie, sondern es ist Energie, die in bestimmter Form auftritt und deshalb könnt ihr meine Worte entschlüsseln und verstehen, das ist die Information. Wäre es einfach bloß Geräusch, dann könnte ich hier irgendwas machen, in die Hände klatschen, dann würdet ihr auch irgendwas hören, nur nichts verstehen von dem, was ich euch sagen will. Also hier wird von mir Energie abgegeben, nicht, indem ich rede, aber Energie mit Informationen. Genau das tut Gott. Und genau das ist das, was wir heute an Materie um uns herum sehen. All das, was wir haben, sagen uns Physiker heute, ist eigentlich nur eine bestimmte Form von Energie. Energie ist nach einem bestimmten Muster nach Information aufgebaut und zusammengesetzt. Die Atome, die Moleküle, die gesamten Lebewesen, die Natur, alles. Und das ist genau das, was Gott hier im Anfang tut. Er schafft aus dem Nichts etwas. Und in diesem Moment entstehen auch erst alle Naturgesetze. Denn Physiker sagen uns heute, dass da in der Situation des Urknalls, also selbst Ungläubige, selbst atheistische Physiker sagen, in der Situation des Urknalls, da gab es die Naturgesetze nicht. Die seien erst später entstanden, indem die Welt so geworden ist, wie sie ist. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wir denken bestimmte Sachen, die seien doch vollkommen selbstverständlich, wie, was weiß ich, dass etwas herunterfällt, wenn ich es loslasse. Aber all diese Gesetze der Gravitation sind erst in dem Moment entstanden, wo Gott die Welt geschaffen hat. Umso absurder, wenn Menschen heute Gott bestimmen und definieren wollen nach den Gesetzen der Naturwissenschaft. Denn diese Gesetze der Naturwissenschaft sind doch erst Ergebnis der Schöpfung Gottes. Wie kann ich den, der das schafft, danach messen? Denn als Gott schon in Ewigkeit existiert hat, da gab es ja gar keine Naturgesetze. Wieso sollte Gott dann in seinem Wesen, in seiner Persönlichkeit nach diesen Naturgesetzen organisiert sein, sich danach halten, nach denen zu messen sein? Das funktioniert ja gar nicht. Gott ist derjenige, der dadurch, dass er die Materie geschaffen hat, dadurch, dass er etwas von sich selbst aus der Energie, aus sich selbst herausgeholt hat und sie zur Welt, zum Universum hat werden lassen, hat er die Naturgesetze, die wir kennen, überhaupt erst geschaffen. Und das passiert hier ganz im Anfang. Manche Theologen diskutieren hier, wenn dann im Vers 2 steht, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war auf der Tiefe, dann sagen sie, hier dazwischen, da muss es einen großen Abstand gegeben haben. Es gibt dann auch einen schönen Ausdruck, natürlich englischsprachig, wie das so häufig ist, man spricht von der sogenannten Gap-Theorie. Also das heißt deutsch einfach der Theorie des Abstandes. Es gibt dann beispielsweise Theologen, die sagen, es gab sogenannte Präadamiten. Also wieder ein Fremdwort, nicht? Was einfach heißt, sie meinen, es gab schon Menschen vor Adam. Klingt ja jetzt für manche ein bisschen abgefahren und so. Ja, was für Menschen denn? Ja, die sagen, genau zwischen diesen beiden Versen, denn Gott hat Himmel und Erde geschaffen und danach war alles wüst und leer, das ist das Ergebnis eines riesigen Atomkriegs, zum Beispiel, sagen die. Deshalb war alles wüst und leer, alles kaputt, zerschossen und dann fängt Gott wieder neu an. Steht das hier im Text? Nein, da steht kein einziges Wort davon. Ja, die sagen, ja, wenn Gott etwas schaffen würde, dann wäre es doch nie wüst und leer, weil Gott doch perfekt ist und alles super macht und alles toll macht und deshalb ist das ja nie wüst und leer. Nun, hier müssen wir sehen, das hebräische Wort, was hier gemeint ist mit wüst und leer, meint nicht, er hat es schlecht gemacht, sondern das meint einfach so viel, und es war noch nicht geordnet. Am Anfang schafft sich Gott erst einmal die Materie, aus der er hinterher all das schafft, was wir heute sehen. Und das merken wir an all den Tagen, die kommen. Sondern die Grundmaterie, so wie meinetwegen der Töpfer zuerst mal einen Klumpen Ton nimmt. Und da sagt er so, und der ist jetzt wüst und leer. Das heißt, das ist noch kein Gefäß. Das kommt ja erst später. Und genauso hat Gott hier erst einmal die Grundmaterie geschaffen, all dessen, was dann im Folgenden entsteht, was er schaffen will in den 6 Tagen, die sich dann anschließen. Insofern, hier steht nirgends etwas von Präadamiten, hier steht auch nirgends etwas von einem großen Abstand, in dem schon mal eine ganze Menschheit existiert hat und untergegangen ist und alles, was weiß ich, gelaufen ist. Das ist mehr die fromme Fantasie oder die weniger fromme Fantasie von einigen Leuten, die stärker vielleicht zu Science-Fiction oder Verschwörungstheorien neigen. Irgendwo gibt es da noch ein großes Geheimnis. In der Bibel finden wir kein Wort davon, sondern hier finden wir im Anfang der Welt, in dem, wo alles angefangen hat, da hat Gott erst einmal die grobe Materie geschaffen, die Ausgangssubstanz, die Atome, die Moleküle, die wir haben. Und die waren noch nicht geordnet. Und jetzt werden sie in den folgenden Tagen geordnet. Das ist das, was hier beschrieben wird. Ganz spannend finde ich ja auch, dass hier erst einmal am ersten Tag das Licht geschaffen wird. Ich finde es spannend aus mehrerlei Hinsicht. Wenn wir einen bibelkritischen Religionslehrer hören, dann wird er uns erstmal erzählen, wie großartig diese Dichtung der alten Juden gewesen ist. Und dann wird er sich darüber krank lachen und sagen, seht ihr, wie blöd die gewesen waren? Da wird in diesem Bericht geschrieben, erstmal war das Licht da und die Sonne kommt ja erst viel, viel später. Und eigentlich hat er ja recht. Schauen wir, hier am ersten Tag wird das Licht geschaffen und dann kommt die Sonne erst am 4. Tag und der Mond. Ja, bitte sehr, woher kommt denn das Licht? Das klingt ja nun ganz blöd. Das weiß doch jeder. Und gerade diese Details sind für mich ein Hinweis darauf, dass dieser Schöpfungsbericht von Gott kommen muss und nicht Ergebnis eines Menschen ist. Jeder Mensch, egal wie blöd der ist, wird auf die Idee kommen, es muss doch erstmal eine Sonne geben, ehe es das Licht gibt, oder? Das würde doch jedes kleine Kind. Also wenn ihr ein Kind fragt, woher kommt die Sonne irgendwo, merkst du, eine Lampe ist an oder eine Kerze ist an oder eine Taschenlampe ist an oder eben die Sonne scheint, weiß doch jeder. Und jetzt sollen diese großartigen Dichter, in Anführungsstrichen, sollen das verschlafen haben. Gott macht erstmal das Licht und 4 Tage später fällt einem, oh, eigentlich ist ja noch gar keine Lichtquelle da. Irgendwie ein bisschen komisch, ne? Also ich würde sagen, jeder, der nur einigermaßen Aufsatz schreibt, der müsste sich das so vorstellen können. Warum ist das für mich aber gerade ein Hinweis darauf, dass es von Gott kommt? Nämlich, weil es gegen unsere menschliche Logik spricht. Unsere menschliche Logik würde sagen, genau andersherum. Aber heute wissen wir, das wissen wir erst seit dem 20. Jahrhundert, dass nämlich Licht unabhängig ist von der Lichtquelle. Was meine ich damit? Licht ist ein physikalischer Zustand, ist je nachdem eine bestimmte elektromagnetische Schwingung oder sind Photonen. Und Gott kann Photonen schaffen, er braucht keine Lichtquelle. Wir brauchen Lichtquellen, um Licht aussenden zu können. Und deshalb scheint uns das so natürlich, Gott muss das auch können. Wir wissen aber heute physikalisch, und es ist physikalisch sogar möglich, wir können heute physikalisch Licht herstellen ohne Lichtquelle, indem wir eben diese elektromagnetischen Wellen herstellen, Photonen herstellen, provozieren. Theoretisch ist das möglich, das weiß man erst seit ganz jüngster Zeit. Und scheinbar das, was erst die Physiker des 20. und 21. Jahrhunderts gefunden und entdeckt haben, wusste Gott schon vor Anbeginn der Welt. Und deshalb war es für ihn möglich, Licht zu schaffen ohne Lichtquelle. Also ihr wisst doch beispielsweise auch, dass das gesamte Licht, was wir hier heute haben, kommt ja von der Sonne. Ne? Und das braucht ein paar Minuten, bis es hier ist. Also das Licht ist nicht so, zack, wir stellen etwas an und sofort ist es bei uns. Das ist vielleicht bei euch in der Wohnung so. Da habt ihr den Eindruck, ich drücke den Lichtschalter und sofort ist das Licht da. Das liegt daran, weil die Entfernung von der Lichtquelle zu eurem Auge so kurz ist. Ist die Entfernung weiter, dann braucht das Licht Minuten, Stunden, Tage, Jahre. Astronomen messen die Entfernung im Weltall nach Lichtjahren. Also ich habe meinen Taschenrechner jetzt nicht dabei. Wenn ihr ganz gut im Rechnen seid, dann könnt ihr das kurz ausrechnen. Ich meine, das Licht läge etwa 300.000 Kilometer in einer Sekunde zurück. Ja? Also 300.000 in einer Sekunde. Jetzt musst du mal überlegen, wie viel fährst du mit deinem Auto im Jahr? Na, ich kann es jetzt mal kurz umrechnen und dann sehen, eine Sekunde, 300.000 Stundenkilometer, also Kilometer, nicht Stunden, sondern Kilometer in der Sekunde. Jetzt musst du das hochrechnen pro Minute, also mal 60, falls einer einen Taschenrechner hat, rechnet mal hoch. Also 300.000 mal 60 haben wir eine Minute, eine Lichtminute. Eine Lichtstunde wäre dann nochmal mal 60, dann hätten wir eine Stunde, mal 24, dann hätten wir einen Lichttag, mal 365, dann hätten wir ein Lichtjahr. Habt ihr gerade die Zahl? Hat einer gerade mitgerechnet? Also Kopfrechnen bin ich jetzt nicht ganz so gut, nicht so großen Zahlen dann. Aber falls das einer noch hat, dann meldet euch gerade und sagt mir Bescheid. Dann haben wir das alle mal vor Augen und Ohren, auch wenn es eine Summe ist, die uns natürlich gar nicht vorstellen können. Ich meine, selbst 300.000 Kilometer sind schon ziemlich viel, wenn wir uns kaum vorstellen. Also hat jetzt jemand gerechnet? Sind doch bestimmt hier Leute jetzt mit ihrem Handy oder so, die haben alles mit drin. Also wenn ihr es habt, sagt mir noch Bescheid, ne? Was ich jetzt sagen will, ist damit, Gott kann das Licht schaffen in diesem Universum. Er muss einfach bloß einen Lichtstrahl ins Universum hineinstellen, und zwar nur einen Lichtstrahl von 12 Stunden, solange es der Tag ist. Und dann zipp, läuft das Licht ab und dann ist das Licht vorbei. Gott kann eben auch Licht schaffen ohne Lichtquelle, ohne die Sterne, ohne die Sonne, ohne den Mond. Übrigens ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir heute, jetzt kommt die Zahl, ja, so liest du sie mal vor. Ja. Also, was ist das für eine Zahl? Also, wie viele Nullen sind da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 Stellen. Nicht? Eine 9 und dann 12 Nullen, so ungefähr danach. Ne? Also eine ziemlich große Zahl. Und das ist das, was das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und jetzt gibt es Sterne, die sind tausende von Lichtjahren entfernt. Wir können uns das nicht vorstellen. Es gibt keine Entfernung auf der Erde, die dem ähnlich gleich wäre. Und das Licht kann das zurücklegen, aber was ich damit sagen wollte ist, Licht ist manchmal auch unabhängig von der Lichtquelle. Wusstet ihr, dass manche der Sterne, die ihr heute Nacht am Himmel sehen könnt, eigentlich gar nicht existieren? Jetzt denkt ihr, ich bin vollkommen verrückt geworden oder ihr sagt, alles alter Kaffee. Nein, es ist einfach so, man geht davon aus, das sind Sterne, die schon lange in einer Supernova verglüht sind, aber das Licht braucht so lange, ehe es hier auf der Erde angekommen ist. Nun, vielleicht hat dieses die Sterne auch nie gegeben. Vielleicht hat Gott einfach bloß einen Lichtstrahl bei der Schöpfung in das Weltall geschickt und da sehen wir nun einen Stern, der nie existiert hat. Kann auch sein. Physikalisch möglich, denkerisch durchaus logisch und plausibel. Und genauso kann Gott, und hat es hier, er hat am Anfang Licht geschaffen ohne eine Lichtquelle. Und das ist für mich einer der Hinweise bei diesem Bericht darauf, das kann nicht nur eine menschliche Erfindung gewesen sein, denn Menschen damals hätten so etwas gar nicht wissen können, dass es Licht auch ohne Lichtquelle gibt, und sie hätten das in jedem Fall anders gebaut. Jeder, der so eine Geschichte geschrieben hat, hätte zuerst gesagt, Sonne, Erde und dann haben wir das Licht und dann läuft das alles so, wie wir uns das vorstellen. Also er schafft das. Interessant auch, dass dann noch erwähnt wird, dass Gott diese Dinge benennt. Da steht dann ja, und er nannte, also er schied das voneinander und dann, und er nannte die Finsternis, nannte er Nacht und das Licht nannte er Tag. Also das heißt, Gott ist es wichtig, dass Dinge benannt werden. Das heißt, Gott ist auch derjenige, der Begriffe, Sprache, Formulierungen, Formeln, also etwas erfunden hat, mit denen wir uns heute ausdrücken. Das erfindet er hier. Eigentlich bräuchte Gott das ja gar nicht, aber er benutzt es, er bezeichnet Dinge. Und das ist ja gerade eine der großen Unterschiede, die wir auch haben zwischen den Tieren. Tiere können reagieren auf bestimmte Dinge, aber Tiere haben keine Sprache, wie wir das haben, um Dinge bezeichnen zu können, abstrakte Dinge formulieren zu können. Tiere reagieren auf Instinkte. Du kannst natürlich mit deinem Hund sprechen und er erkennt auch deine Laute, der versteht nur nicht, was du sagst. Sondern der hat irgendwann einfach gelernt, kommen diese Laute, dann passiert das und das. Aber das heißt, er versteht das nicht. Du kannst es ja gerne machen, indem du einmal mit deinem Hund diskutierst. Wenn es ein netter Hund ist, hört er dir zu. Schaut dich mit großen Augen an. Ab und zu macht er vielleicht Männchen, also macht unsere das, ne? Weil sie hofft, jetzt gibt es irgendwas zu essen oder so. Aber ich glaube, dein Hund wird dir wenig Antworten geben auf die Frage des Lebens, des Sinns des Lebens, des Universums und von allem oder so. Da wird es keine Antwort drauf geben, sondern der reagiert einfach auf Laute, die du gibst. Also hier, Gott erfindet hier das, was wir nennen Logik, Verstand, Sprache und so etwas. Das kommt hier mit hinein. Und jetzt in dem nächsten Tag, da sind wir dann beim zweiten Tag, da wird dann von einer Ausdehnung geredet. Gott sammelt es, also jetzt ist, wir müssen uns vorstellen, da ist irgendwo das Universum, da wabert überall Materie herum. Ist genau das, was unsere Astronomen heute auch sagen. Astronomen sagen uns heute, dass wahrscheinlich 90% der Materie im Universum sind keine Sonnen und Planeten, sondern sind einfach so wabernde Energie, man spricht von schwarzer Energie und schwarzer Materie, das sind etwa 90% das, was das gesamte Universum ausfüllt. Das ist das, was Gott am Anfang geschaffen hat. Eine große Menge wie eine riesige Blase von einfach Materie, die da herum wüst und leer ist, und dann bündelt Gott diese Materie zu dem, was wir jetzt Erde nennen. Und hier hat Gott bestimmte Substanzen darauf, zum Beispiel das Wasser, Erdboden mit all den Mineralien, die da drin sind. Und in einer ersten Phase, da macht Gott das, was wir heute Atmosphäre nennen. Da steht nämlich, und er schiert das Wasser von oberhalb der Atmosphäre und unterhalb der Atmosphäre. Das heißt, das, was er geschaffen hat, war, dass oben an der Atmosphäre Dampf gewesen war, Wolken gewesen waren, und unten auf der Erde war dann eben auch Wasser, und dazwischen, zwischen dem, was oben und dem, was unten ist, da ist der Luftraum. Wenn wir hier in der Bibel von Himmel lesen, ich habe das auch, als ich es vorgelesen habe, das erste Mal falsch vorgelesen, habe ich geschrieben Himmel, da steht ja die Himmel, Plural. Und hier ist mit Himmel eben nicht gemeint, was wir oben sehen, denn das wird ja hier erst am zweiten Tag geschaffen, die Atmosphäre. Sondern mit Himmel ist sozusagen das Gegenstück gemeint von dem, was nicht Erde ist. Also die Erde wird besonders ins Augenmerk Gottes genommen, weil da wohnen wir, da leben wir. Das ist das, was uns das ganze Leben, unsere paar Jahrzehnte, die wir hier verbleiben, vor Augen hat. Das ist das, was ganz real scheint. Und alles, was außerhalb dessen ist, das mit den Himmeln gemeint, mit Plural. Also das ist der Himmel, das Ganze, was im Universum ist, der Wohnort Gottes, alles andere, also diese Sachen sind mit Himmeln gemeint. Also im nächsten Tag, im zweiten Tag, Gott trennt, da ist die Erde, und da gibt es oben eine Atmosphäre um die Erde herum, die brauchen wir ja, wie wir wissen, um überhaupt atmen zu können, leben zu können. Und oberhalb dieser Atmosphäre, die wir sehen, in der wir leben, da ist wieder eine Schicht von Wasser. Das ist das, was wir kennen, wenn es regnet, nicht? Die Sonne, die Wolken, die regnen sich dort ab, also dort ist auch Wasser. Und dann am dritten Tag, da schafft Gott die Meere und das feste Land. Und im Gegensatz zur Theorie der Evolution sind hier am Anfang der Lebewesen die Pflanzen. Also die Evolutionstheorie sagt, die ersten Lebewesen waren im Meer und das waren so Mikroorganismen und die sind dann irgendwann mal ans Land gekrochen und die haben sich da weiterentwickelt. Hier, nach dem, was die Bibel uns sagt, war das anders. Gott hat zuerst die Pflanzen geschaffen. In einer gewissen Weise war da ja auch eine gewisse Logik, denn heute wissen wir, dass alle Tiere leben von Pflanzen oder wieder von anderen Tieren. Aber die anderen Tiere, die sie fressen, leben dann wieder von Pflanzen. Also meinetwegen irgendein ein Adler, der frisst dann die Mäuse, aber die Mäuse, die fressen wieder die Körner und das Grünzeug. Also das heißt, wir brauchen zuerst das Grünzeug, und auch das passt hier in die Logik durchaus hinein. Wenn Gott all die anderen Lebewesen in kurzer Zeit nachher schafft, dann muss es zuerst die ganzen grünen Sachen geben, damit auf der Erde das wachsen kann und dann alle anderen Lebewesen davon leben können. Das, was hier besonders erwähnt wird, sind auch die einzelnen Arten. Wobei, wenn wir von Arten lesen, dürfen wir nicht Arten vor Augen haben, wie wir das heute kennen. Also nach Arten, die irgendwie biologisch definiert sind. Hier soll einfach bloß gesagt werden, und Gott schuf die einzelnen Lebewesen, hier die Pflanzen, unterschiedlich. Art ist nicht die genaue Definition, wie sie heute in der Biologie ist. Da sagt man eben, eine Art ist beispielsweise nur bei Pflanzen, die sich untereinander fortpflanzen können oder Tieren. Das ist ja eine neue Definition der letzten 200 Jahre. Die war aus der Sicht Gottes sicherlich anders, aber er will uns die Unterschiedlichkeit vor Augen führen. Was wir sicherlich dabei auch sagen müssen, ist, dass ganz viele Pflanzen und Tiere, die wir heute haben, in der Schöpfung noch nicht dabei gewesen sind. Also ich habe ja gerade schon mal über den Hund gesprochen. Also falls ihr einen Hund zu Hause habt, wie wir auch, den gab es bei der Schöpfung noch nicht. Also ich meine jetzt nicht diesen einzelnen Hund, ist ja sowieso klar, sondern ich meine den Hund als Gattung, als Art oder so etwas, weil der ist ja erst im Laufe der letzten 2.000, 3.000 Jahre von Menschen gezüchtet worden. Genauso wie das Hausschwein oder eben das Haus Rind oder genauso wie viele, viele, viele andere Pflanzen und Tiere, die der Mensch erst im Laufe der Jahrtausende gezüchtet, verändert und so weiter hat, die sind ja alle nicht bei der Schöpfung dabei. In der Schöpfung gab es vermutlich ein wolfsähnliches Tier. Das hat Gott geschaffen und das hat er den Menschen gegeben. Und das war ja damals noch lieb und nett. Wir sind ja vor dem Sündenfall. Also der frisst dann auch nur Grünzeug, wie auch immer. Und den hat hinterher der Mensch sich heimisch gemacht. Und dann irgendwann kam dann mal euer Kanarienvogel oder, also jetzt nicht aus dem Wolf, nicht natürlich, aber aus dem Wolf kam dann irgendwann einmal euer Hund heraus oder aus irgendeiner Wildkatze kam dann mal eure Hauskatze oder aus irgendeinem wilden Vogel kam dann mal euer Hausvogel dabei heraus. Also die nächste Stufe. Dann sind wir am vierten Tag und hier schafft Gott die Sonne und den Mond und auch alle die Sterne. Das, was damals revolutionär war und was wir heute ja manchmal vergessen ist, damals gingen fast alle Menschen davon aus, dass die Sterne und die Planeten Götter waren und dass die Götter dort oben lebten. Bis heute kennt ihr das noch bei Horoskopen. Bei Horoskopen, da geht man davon aus, es gibt irgendwie eine Art unsichtbare Energie, die geht von den Planeten und den Sternen aus und die bestimmt unser Leben. Die Bibel sagt vollkommener Unsinn. Die Bibel ist das Erste in der Weltgeschichte, was deutlich macht, diese Himmelskörper sind einfach Materie. Und den einzigen Auftrag, den sie haben, ist nicht unser Leben zu bestimmen, nicht zu bestimmen, ob du glücklich oder unglücklich bist, sondern ihr einziger Auftrag ist es, den Tag zu erleuchten, die Nacht zu erleuchten, die Größe Gottes zu zeigen, Zeiten, Tage, Stunden, Jahre festzulegen. Und genau so ist es ja. Wenn wir ein Jahr festlegen, wenn wir jetzt sagen, ein neues Jahr hat begonnen, dann liegt das einzig und allein daran, wie die Erde um die Sonne kreist, also das heißt an dem, wie die Stellung von den einzelnen Planeten und der Sonne und der Erde zueinander ist. Danach bestimmen wir unsere Zeiten. Genau das, was in der Bibel ziemlich offensichtlich gesagt wird. Und da wird gesagt, das ist der eigentliche Sinn. Wie gesagt, noch bei den Griechen. Da gab es Helios, eben die Sonne als Gott. Oder Luna, eben Mond als Gott. Oder Mars oder Jupiter oder Venus, das waren ja alles Götter. Bei den Griechen, bei den Römern, bei den Ägyptern, bei den Sumerern. Und hier in der Bibel lesen wir ein ganz anderes Konzept. Das Konzept, was wir heute nachvollziehen können, weil wir Sonden auf diese Planeten schicken können, die untersuchen und feststellen, es sind keine Götter, sondern es ist Materie. Und der Auftrag ist eben, tja, wir sehen kein Leben da. Immer wieder, wenn dann eine neue Sonde gelandet ist, dann kommt der Reiz, finden wir außerirdisches Leben. Bisher überall, wo sie gelandet sind, nirgends außerirdisches Leben. Und die Bibel macht uns auch deutlich, diese Planeten sind eben nicht geschaffen worden von Gott, um sie zu besiedeln, sondern die sind allein geschaffen worden, um uns die Größe Gottes vor Augen zu führen und um Berechnungen anstellen zu können, Zeit einteilen zu können, genauso wie wir das heute auch tun. Das ist dann eben an dem vierten Tag. Und am fünften Tag, da ist dann werden die Lebewesen im Wasser geschaffen und die Vögel in der Luft werden geschaffen. Am sechsten Tag werden dann die Lebewesen auf dem Erdboden geschaffen und mit ihnen auch der Mensch. Jedes Mal, wenn so ein Tag zu Ende ist, dann wird gesagt, und Gott sah, was er gemacht habe und siehe, es war gut. Am Ende wird sogar gesagt, es war sehr gut. Es wundert uns natürlich auch nicht. Denn was wollen wir von einem perfekten Gott anders erwarten, als dass er seine Sache sehr gut macht? Deshalb eigentlich klar. Aber wie gesagt, das ist hier nicht, dass Gott sich beweisen muss, dass er das kann, sondern es steht hier aufgeschrieben, damit wir etwas von der Größe Gottes mitbekommen und vor Augen geführt bekommen. Und da soll es gesagt werden, es war sehr gut. Wir brauchen das ja auch, weil ein Mensch, der heute die Natur beschreiben würde, hier merken wir wieder, hier muss Gott dahinter stehen, ein Mensch, der heute die Natur beschreiben würde, der würde ja wahrscheinlich nicht sagen, und siehe, es war sehr gut. Er würde sagen, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Zum Beispiel gibt es da Überschwemmungen und Tausende von Menschen kommen um. Da gibt es ein Erdbeben und Tausende von Menschen kommen um. Da gibt es Umweltverschmutzung, die machen das und das kaputt. Na ja, gut, für die ist der Mensch dann verantwortlich. Aber wir leben ja heute in einer Welt, die eben nicht mehr perfekt ist. Also wer heute sagt, die Natur ist das Vorbild und sagt, alles perfekt, das stimmt ja gar nicht. Die Natur ist voller Grausamkeit, Brutalität, Vernichtung, Tod. Weil die Natur, die wir heute sehen, ist nur noch ein kleiner Abglanz von dem, was Gott perfekt am Anfang geschaffen hat. Denn danach kommt ja der Sündenfall und die Trennung der Welt, die Gott geschaffen hat von Gott. Seitdem hat sie Gott ein großes Teil sich selbst überlassen. Und dadurch kommt eben vieles, was kaputt ist heute und was wir als Menschen noch mehr kaputt machen. Hier am Anfang war die Welt sehr gut. Es gab all diese Sachen nicht. Es gab nicht Krankheit, es gab nicht Tod, es gab nicht Zerstörung, es gab nicht Unglück, Sinnlosigkeit, Ziellosigkeit, also was, das gab es hier nicht. So wird es am Ende wieder sein, wenn Gott herrschen wird und wenn dann eben wieder diese enge Gemeinschaft mit Gott hergestellt wird. Also deshalb, das war sehr gut. Und dass der Mensch geschaffen wird, da bekommt er und übrigens ja auch die anderen Tiere den Auftrag, sich zu vermehren. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ja die Pflanzen den Auftrag nicht bekommen. Ich vermute, das liegt einfach daran, da die Pflanzen ja keine aktive Fortpflanzung betreiben. Also die schlafen nicht miteinander, sondern Pflanzen, die, naja, die entstehen Früchte und da verliebt sich keiner, da werden keine Ehen geschlossen oder sonst etwas. Aber bei Tieren und Menschen, da gibt es eben eine sexuelle Fortpflanzung und deshalb der besondere Auftrag von Gott, ihr Fische, ihr Pflanzen, ihr Tiere, eben die Pflanzen ja nicht, und ihr Menschen, ihr sollt euch fortpflanzen. Ein Auftrag Gottes. Nicht das Ergebnis der Sünde oder so, sondern ein Auftrag Gottes. Gott ist der Erfinder der Sexualität, hier schon vor dem Sündenfall am sechsten Tag. Der Auftrag des Menschen. Der Auftrag des Menschen ist auch, diese Welt zu beherrschen. Allerdings achten wir deutlich darauf, diese Welt ist dem Menschen nicht als Eigentum gegeben, sondern lediglich als Leihgabe. Eigentümer bleibt nach wie vor Gott. Der Mensch, wenn wir es juristisch mal richtig ausdrücken wollen, der ist dann höchstens der Besitzer, also derjenige, der es nutzt in dem Moment, nicht der Eigentümer. Was uns dann auch wieder zur Ordnung ruft, erst einmal, dass wir nicht zu viel uns einbilden auf unseren eigenen Besitz, auf das, was wir haben, denn eigentlich gehört es uns gar nicht, es gehört alles Gott. Wir haben es lediglich für eine Zeit lang geliehen bekommen und zweitens führt es uns dabei vor Augen, dass wir deshalb auch sorgsam damit umgehen sollten. Also das heißt, es nicht einfach kaputt zerstören sollten, weil es ja Gott gehört. Dann finden wir hier auch noch so ein paar Details, nämlich dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Hier gibt es viele Spekulationen. Deshalb wird auf manchen Bildern, obwohl wir uns ja eigentlich kein Bild über Gott machen sollen, Gott als Mensch dargestellt, in besonderer Weise meistens sogar noch als Mann. Jetzt wäre meine Frage, ja, ist denn Gott jetzt ein Mann? Wenn wir hier lesen, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und er schuf sie als Mann und Frau. Ja, wer ist denn jetzt das Bild Gottes? Der Mann oder die Frau? Oder beide? Nun, das, was wir da lesen, ist ja nicht, dass der Mensch genau wie Gott ist. Wäre er das, dann bräuchten wir ja gar keine Erlösung. Dann könnten wir auch ein Wort sprechen wie Gott und sagen, zack, und ein Universum ist da. Und da ist eine Erde und so. Könnt ihr das? Also seid ihr wie Gott oder nicht? Und hier müssen wir sagen, nein, natürlich ist der Mensch nicht genauso wie Gott, sondern das, was damit gemeint ist, er schuf den Menschen in bestimmter Hinsicht Gott ähnlich. Das, so müsste man es ausführlich beschreiben. Und dann eben auch als Mann und Frau. Und das, wo der Mensch Gott ähnlich ist, das ist eben das, wo der Mensch unterschiedlich ist zwischen den Tieren oder den anderen Geschöpfen. Das ist das, wo wir im Kapitel 2 dann lesen, dass Gott in seinem Atem, seinen Odem, seinen Geist eingegeben haben. Das haben die Tiere nicht. Die Fähigkeit des Menschen, kreativ zu sein, Dinge zu erfinden, Sprache zu gebrauchen, Kontakt zu Gott zu haben, sich Gedanken über den Sinn und Ziel des eigenen Lebens oder Gottes oder des Universums zu machen, das können Tiere nicht. Ein Tier lebt das Leben hier auf der Erde, schläft und isst und trinkt, empfindet Schmerzen oder Glück, aber der Mensch kann eben noch mehr, hat diese Möglichkeit, über diese tieferen Dinge des Sinnes des Lebens nachzudenken, über die Grenze seines eigenen Lebens. Kein Tier kann sich den eigenen Tod vorstellen, der Mensch schon. Er weiß über seine Endlichkeit, das Tier weiß es nicht, sondern es lebt und irgendwann ist es eben tot. Der Mensch kann sich Gedanken machen, was vorher war, auch wenn er nicht immer auf logische Antworten kommt ohne Gott, aber das ist eine Fähigkeit, die eigentlich nur Gott hat. Genauso die Fähigkeit, Dinge zu erfinden, Dinge zu beschreiben, Sprache zu gebrauchen, solche Dinge, die sind damit gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass Gott dem Menschen ähnlich aussehe. Das wäre ja eigentlich auch ein Witz. Haben wir nicht gerade gelesen, dass Gott die ganze Materie erst geschaffen hat, in dem Moment am Anfang, als dieses Universum in Existenz kam? Ja, wenn er Materie wäre, dann wäre die doch vorher auch schon da. Nein, Gott ist immateriell. Wie könnte er sonst auch allgegenwärtig sein? Wie könnte er allwissend sein, wenn er Materie wäre wie wir? Gott ist nicht ein gutmütiger Großvater im Himmel auf einer Wolke thron, wie es manchmal dargestellt wird. Gott ist überhaupt nicht wie wir. Sondern es gibt bestimmte Eigenschaften, die wir sind. Wenn das so wäre, wie könnte dann der Teufel ein Kapitel später, zwei Kapitel später, dann eben sagen, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Wenn die Menschen gewusst wären wie Gott, dann hätten sie sofort erkannt, du bist der Teufel. Erster Punkt. Zweitens, dann hätten sie erkannt, wie blöd bist du, wir sind doch schon lange wie Gott. Sie waren eben noch nicht in jeder Hinsicht wie Gott. Und das ist der Mensch weder heute noch damals im Paradies. Er ist in bestimmter Hinsicht wie Gott. Und in der Hinsicht, das habe ich gerade versucht zu erklären, wie das ist. Dann gibt es hier auch noch so ein paar Details, eben neben dem Herrschen, so eben, dass Gott die Ehe geschaffen hat, dass er Mann und Frau geschaffen hat, die sich ergänzen sollen, miteinander leben sollen, das Leben zu bewältigen. Und dann haben wir ganz am Abschluss dieses Abschnittes, haben wir dann den siebten Tag, an dem Gott ruht. Und manche könnten jetzt vielleicht den Eindruck haben, naja, hier steht doch auch, wir sollen am Sonntag nichts tun. Steht hier nicht. Erstmal steht hier weder der Sonntag noch sonst irgendetwas, noch ist irgendein Auftrag damit verbunden. Das erste Mal, als der Mensch beauftragt wird, sechs Tage zu arbeiten und am siebten zu ruhen, ist nicht hier. Wir lesen an keiner Stelle, dass Adam sechs Tage gearbeitet, am siebten geruht hat. Wir lesen das nicht mal bei Abraham oder bei Noah. Das erste Mal, wo wir lesen, dass der Mensch sechs Tage arbeiten, am siebten geruht hat, ist, als das Manna eingesammelt wird in der Wüstenwanderung. Das heißt unter Mose. Das erste Mal. Könnt ihr gerne nachschauen, wenn ihr es mir nicht glaubt, aber werdet ihr stoßen. Da ist das erste Mal erwähnt, sechs Tage arbeiten, am siebten ruhen. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass deshalb das für uns ungültig sei oder so, sondern ich will bloß darauf hinweisen, der Sabbat ist nicht in der Schöpfung erfunden, sondern der ist dem Volk Israel in der Wüstenwanderung gegeben, um eine Ruhepause zu haben. Und das wird dann im fünften Buch Mose sogar nochmal deutlich gesagt, dass der Sabbat ein Bundeszeichen ist zwischen Gott und Israel. Also nicht von allen Menschen und Gott, sondern Gott und Israel. Das ist was ganz Besonderes. Das sollten wir hier sehen. Hier ist lediglich die Beschreibung. So ist es gewesen. Und als der Sabbat eingeführt wird, da wird dann auch gesagt, der Sabbat ist eingeführt, denn schon Gott hat doch in sechs Tagen die Welt geschaffen, hat am siebten geruht. Da beruft man sich dann darauf. Hier ist es lediglich eine Beschreibung des Handelns Gottes. Manche wollen auch gerne sagen, das Ganze sei hier nicht wörtlich, sondern eher symbolisch zu verstehen. Zum Beispiel seien hier unendliche Zeiträume mit gemeint, weil wir doch in der Bibel lesen, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Nun, das Ganze hilft uns hier wenig weiter, denn selbst wenn wir statt sechs Tagen 6000 Jahre nehmen, ist das noch lange nicht bei der Nähe der Größenordnung der Evolution. Denn dann müssten wir sagen, nicht nur 6000 Jahre, wir müssten nicht nach 6 Millionen Jahre, sondern wir müssen sagen 6 Milliarden Jahre. Dann kämen wir in etwa in die Größenordnung, würde uns nicht helfen. Wenn das allerdings dann irgendwie wörtlich gemeint ist, dann hätten wir ja ein Problem. Denn jeder dieser Tage ist ja mit Abend und Morgen. Das heißt, dann hätten wir jetzt also meinetwegen 1 Million Jahre Tag, dann 1 Million Jahre Nacht. Denn genauso wird das hier beschrieben. Wir hätten auch ein Problem damit, wie ist das denn mit dem Tod? Die Evolution braucht den Tod, um neues Leben hervorbringen zu können. Immer wieder ein Organismus muss sterben, es kommt ein neuer, es kommt ein neuer, es kommt ein neuer. Hier wird aber in der Bibel uns gesagt, der Tod, den gab es am Anfang eben noch nicht. Wie kann es dann sein, dass ja, Milliarden, keiner stirbt? Woher kommen dann die ganzen Fossilien, wenn die alle nicht gestorben sind? Also das heißt, da muss da irgendwas nicht stimmen. Wie können wir es uns vorstellen, wenn Adam nicht eine historische Person war, dass Paulus im Römerbrief vom ersten und vom zweiten Adam spricht? Er sagt, durch den ersten Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und durch den zweiten Adam, der Jesus Christus, ist die Sünde aus der Welt herausgenommen. Das heißt, wenn Adam lediglich eine symbolische Person war, die eben irgendwo mythologisch über Jahrtausende gelebt hat oder nicht gelebt hat, und wenn, dann müsste Jesus genauso auch nur eine mythologische Person gewesen sein. Und wo wäre dann unsere Erlösung? Wir merken, so einfach kann man das nicht beiseite schieben und das nur zu einer kleinen, netten Geschichte herunterwürdigen, die eben nur auf Symbole aufgebaut ist, sondern sowohl Jesus als eben auch Mose als eben auch die Propheten gehen davon aus, dass dieser Bericht, den wir hier lesen, wörtlich zu verstehen ist. Dass Gott wirklich genauso gehandelt hat. Eben als dann der Sabbat eingeführt wird, da sagt dann ja Gott dem Mose, so wie ich die Welt in 6 Tagen geschaffen habe, genauso sollst du auch in 6 Tage arbeiten und dann am siebten ruhen. Wäre das symbolisch gemeint oder mit 1000 Jahren, dann können wir nur hoffen, dass wir in den letzten 1000 Jahren geboren sind, dann können wir 1000 Jahre lang chillen. Nein, das wäre das ja. 6000 Jahre arbeiten und die im nächsten Jahrtausend geboren sind, nichts mehr tun. Das wurde aber weder in Israel so gesehen, noch je so praktiziert, sondern es ging immer wörtlich. Wenn es um 6 Tage geht, die du arbeiten sollst, am siebten Tag ruhen, da käme heute keiner auf die Idee und sagt, also jetzt erstmal 6000 Jahre arbeiten. Dann gibt es nie mehr einen Sonntag. Ne? Sondern hier ist dann auch das wörtlich gemeint. Und genauso meinte Mose es hier auch, oder Gott, als er es dem Mose mitgeteilt hat. Also das heißt, sowohl bei Mose als auch bei den Propheten, die dann zum Beispiel wie ein David in dem Psalm schreiben von der Schöpfung Gottes, meinen sie, Gott hat wirklich ein Wort gesprochen und von ihm ist Information und Materie ausgegangen, Information, Energie ausgegangen und die ist zur Materie geworden und die ist die Schöpfung geworden in diesem Zeitabschnitt, den wir da haben. Manche sagen dann vielleicht auch, naja, war das nicht zu kompliziert für Gott, nicht, in 6 Tagen die ganze Welt zu schaffen? Ja, hier könnte man umgekehrt fragen, was für ein Bild von Gott hast du? Gott hätte das Ganze auch in 6 Minuten machen können. Sondern er hat es einfach so gemacht, weil es ihm so passte. Da gibt es keine Rechtfertigung dafür. Es ist nicht so, dass er eine längere Zeit bräuchte, um das alles konstruieren, erstmal zu überlegen. Da merken wir, Gott ist uns eben wahnsinnig überlegen mit den Möglichkeiten, die wir haben. So ein kleines bisschen können wir das ja uns vorstellen, wo wir merken, welche Steigerung der Denkmöglichkeiten es schon irdisch gibt. Dass heute Computer, also manchmal, wenn ich mich mit meinem Sohn unterhalte, der ist ganz begeistert von Computer, insbesondere Computerspielen, und kennt dann die genaue Taktung von jedem der Prozessor und all so etwas. Und wenn ich ihm dann erzähle, dass mein erster Computer, den ich gehabt habe, nicht mal eine Festplatte hatte, sondern nur 2 5-Zoll-Laufwerke. Also manche wissen jetzt auch nicht, was das ist, nicht? Aber so, ja, es gab früher so Laufwerke, so flexible Disketten, die schob man da rein. Auf einer war, ich glaube, mit 600 Kilobyte war dann das Programm und auf dem anderen konnte man die Daten speichern. Dann schauen die mich nur groß an und denken, was? Und wenn wir das mal vergleichen mit der heutigen Leistung eures Smartphones, dann ist euer Smartphone millionenmal besser als mein erster Computer. Und wenn wir diesen Vergleich sehen, und jetzt stellt ihr euch vor, wir und Gott, was wir denken, was wir erfinden und Gott, da ist Gott noch viel, viel, viel weiter entfernt von von Smartphone und meinem ersten Computer, als das in diesem Vergleich ist. Und deshalb, natürlich kann Gott in seinem Denken, in seinem Erfinden, in seinem Handeln Dinge schaffen, die wir uns nicht vorstellen können. Er kann eben ein Wort sagen und plötzlich ist eine ganze Sonne da. Wir können das nicht. Aber wer das mit unseren Maßstäben messen will, wie das häufig in der bibelkritischen Theologie getan wird, ja, der erklärt von vornherein eben einen Gott, der allmächtig ist, der ewig ist, den gibt es nicht. Und wenn es ihn nicht gibt, dann muss das hier nur eine komische Geschichte sein, voller unlogischer Sprünge. Seltsamerweise aber viele Details darin, die genau mit dem übereinstimmen, was uns Naturwissenschaft heute sagt. Ich habe euch das gesagt, mit der Grundsubstanz der Materie, mit dem Licht, was unabhängig von einer Lichtquelle entstehen kann, mit der pflanzlichen Nahrung, die es erst braucht, um dann Tiere haben zu können, die man versorgen kann. Viele Erkenntnisse, die man damals nur begrenzt oder gar nicht haben konnte und nicht hatte. Und trotzdem stehen sie hier in einem Bericht drin, der Jahrtausende alt ist. Und ich glaube, er ist zuverlässig. Wir können uns daran festhalten. Und für mich heißt das noch lange nicht, dass ich deshalb gegen die Wissenschaft bin. Sondern ich bin für die Wissenschaft. Ich habe ja mehrfach jetzt heute die Physik und die Astronomie und die Biologie erwähnt. Da können wir sagen, wow, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, diese Welt besser zu erforschen und zu verstehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich deshalb alles auf den Zufall zurückführen muss. Alles auf irgendeine Entwicklung losgelöst von Gott. Sondern ich kann sagen, wow, wie großartig ist das. Gott hat all diese Naturgesetze geschaffen und er hat uns den Verstand gegeben, diese Naturgesetze zu erkennen, damit wir ihn noch größer wahrnehmen, noch mehr sehen, wie er das geschaffen hat und warum er das geschaffen hat und wir uns einordnen können, warum wir hier auf der Erde sind. Wenn wir das rausstreichen, wenn wir uns selbst nur zu einem Produkt des Zufalls machen, dann werden wir auch keine Antwort darauf finden, warum wir überhaupt leben, warum es diese Welt überhaupt gibt. Dann macht es keinerlei Bedeutung, ob du heute noch lebst oder heute stirbst. Keine Bedeutung. Nur wenn es einen Gott gibt, der dahinter steht, der dem alles eine Bedeutung gegeben hat, dann hat es sie. Sonst, was sind wir schon? Wir sind nicht mal ein Staubkorn im Universum. Denn wir haben ja vorhin mal die Zahl gehört, nicht? Diese Weite des Universums. Was sind wir da? Gemessen an der Weltgeschichte, nur die wir kennen, die letzten 2.000-3.000 Jahre, was ist da unsere Existenz? Meint ihr, dass irgendein Mensch in 100 Jahren sich noch für euch interessiert? Wahrscheinlich weiß man nicht mehr, dass ihr auch gelebt habt. Und wenn es dann keinen Gott gibt, der nicht die Welt in seiner Hand hat, der sie nicht geschaffen hat, der einen Sinn damit verbunden hat, der ein Ende hat davon, ein Ziel hat davon, dann ist alles, was wir hier auf der Erde machen, sinnlos und ziellos. Egal, ob du nun Spaß hast, ob du Mörder bist oder gut bist, das spielt alles gar keine Rolle, weil es gibt ja auch kein Gut und Böse, wenn es Gott nicht gibt. Wer sitzt dann fest, was gut ist und was böse ist? Wenn der Mensch nur, wie die Evolutionstheorie uns das sagen will, so eine Zwischenentwicklung irgendwohin ist, ja, dann gibt es vielleicht in 1 Million Jahre die Ameisen, die die Welt beherrschen oder so. Weil die Menschen sich umgebracht haben, die Ameisen sich als überlebensfähig herausgestellt haben. Und wofür war es dann gut, unsere Zivilisation, das, wo wir gerungen haben, Geld verdient, gespart, Häuser gebaut oder so, wofür ist das dann noch gut? Wenn die Evolution stimmt und wenn wir das ernst nehmen und konsequent nehmen, dann müssten wir in eine bodenlose Verzweiflung hineinkommen. Oder eben bloß an nichts mehr denken, wie eben ein Tier. Nichts mehr denken als heute esse ich, heute schlafe ich und das war's. Aber weil wir wissen, Gott steht dahinter, Deshalb wissen wir, auch unser Leben hat einen Sinn und hat ein Ziel. Und das, was hier auf der Erde abläuft, ist nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort wird erst noch gesprochen, wenn Gott dieser Welt ein Ende setzen wird und dann sein neues Reich aufrichten wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich möchte an dieser Stelle abschließen und euch einladen zum gemeinsamen Gebet. Lasst uns doch Gott gerade sagen, wie gut wir ihn finden, wie sehr wir uns freuen über das, was er gemacht hat, über das Ziel, die Perspektive, über die Zuverlässigkeit seines Wortes. Lasst doch gerade uns Gott sagen, was euch auf dem Herzen liegt, und ich werde dann die Gebetsgemeinschaft abschließen. Kann sich jeder beteiligen, der will.